Hallo, da sind wir wieder beim 28. Schachtalk der Chess Tigers. Schachtalk am Sonntag. Und ja, ich habe zwei Leute bei mir, die Schachleidenschaft pur ausstrahlen und ganz, ganz viel im Schach unternehmen. Der eine ist natürlich wie immer mein Co-Moderator, internationaler Meister und Chefredakteur der Zeitschrift Schach, Johnny Karlstedt.
Einen schönen guten Abend allerseits.
Hallo Johnny. Und unser Gast heute ist Christine Wozinski. Ja, treibende Kraft, würde ich sagen, im Club der Karlsruher Schachfreunde, bei der Schachjugend Baden und auch jetzt wieder bei der deutschen Schachjugend und ja, sehr viel unterwegs im Bereich Kinder- und Jugendschach. Hallo Christine, grüß dich.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Wie hat es denn bei dir angefangen mit dem Thema, dass du mehr möchtest als nur Schach zu spielen? Also, dass du dich motiviert gefühlt hast, dich um Kinder, Jugendliche zu kümmern. Was hat es bei dir ausgelöst?
Ich kam über die Schach-AG an meiner Schule in Dortmund überhaupt erstmal zum Schach. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Und weil die AG damals neu gegründet wurde, waren meine Freundin und ich da halt immer so mit die Ältesten, sodass wir da einfach schon immer früh von unserem Trainer eingebunden wurden und dann auch schon mal die Jüngeren betreuen durften und da mal zu Meisterschaften mitfahren. Ja, und dann hat er mich mal irgendwann mitgenommen zu so einer Jugendversammlung vom Schachbezirk Dortmund. Und da wurde ich dann als Jugendsprecherin gewählt. Und so hat sich dann irgendwie so die ehrenamtliche Laufbahn entwickelt.
Ja. Haben sich eure Wege schon gekreuzt irgendwie im Bereich Schach? Oder
Meine und Christins.
ja.
Ich glaube
Also
vor allem bei E-Mails, ne?
ja, genau. Also ich sag mal, bei der Deutschen Schachjugend bin ich quasi oder habe ich im Vorstand aufgehört, als Johnny dazu kam, gerade so im Bereich Leistungssport, aber und hin und wieder mal in Willing bei der Deutschen Meisterschaft, das halt schon.
Also ich würde auf jeden Fall, also dazu kam, hört sich so an, als würde ich da was tun. Also ich bin Beauftragter der Deutschen Schachjugend für Leistungssport, aber das sind ein paar Sitzungen. Und im Vergleich dazu, was Christine alles tut, würde ich jetzt das nicht so mit dazu, sondern mit dabei sein oder auch irgendwo, also einen Namen irgendwo haben. Genau. Ich bin da jetzt nicht so intensiv drin, weil Christine macht da ja hervorragende Arbeit und die ganze DSJ, vor allem natürlich bei den deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften, die ich ja nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler zweimal mitgemacht habe, da bin ich kein Arbeitstier in der deutschen Schachjugend.
Naja, und Christine, wo liegt dein Schwerpunkt jetzt? Bei Karlsruhe oder bei der badischen Schachjugend oder bei der deutschen Schachjugend oder versuchst du dich da breit aufzustellen?
Ja, ich versuche mich da schon immer breit aufzustellen. Es gibt immer so Phasen, ja, wo gerade irgendwie viel los ist, wo gerade irgendwie Turniere oder größere Projekte anstehen. Da variiert das halt durchaus mal. Manchmal gibt es so Phasen, da ist überall viel los, dann ist es mal schwierig, weil man irgendwie mit den 24 Stunden am Tag haushalten muss, die man halt so zur Verfügung hat. Aber ja, ich versuche das schon auszugleichen. Bei der Schachjugend Baden mache ich aktuell ein bisschen weniger. Und ansonsten versuche ich halt im Verein viel zu machen, weil ich immer denke, dass gerade so die Arbeit an der Basis sehr wichtig ist.
Ja.
Was treibt dich an? Also, was ist ich habe immer mein Leben lang Geld mit Schach verdient und du machst ganz, ganz viel ehrenamtlich und hast ganz viel ehrenamtlich gemacht. Was ist das, dass auch da immer noch das Feuer brennt, dass man sich da so engagiert?
Also ich finde es halt toll, gerade bei uns im Verein, dass wir halt so viele engagierte Leute haben. Also man ist da halt nicht alleine, wir sind halt ein Team. Ich finde es immer wichtig, dass so die Stimmung passt und dass man halt die Leute mag, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also ich finde es nicht so toll, wenn man da so der Alleinkämpfer ist, sondern ich finde es halt super, wenn man halt mehrere Leute hat. Und gerade bei uns im Verein, wir versuchen immer die Jugendlichen schon früh irgendwie auch als Trainer mal einzusetzen oder als Betreuer bei irgendwelchen Fahrten, damit man das halt einfach so ein bisschen von Generation zu Generation weitergeben kann. Und ich finde das einfach eine tolle Sache, ja, wenn man sich da ehrenamtlich engagiert und wenn man da Kinder und Jugendlichen ein Vorbild für sein kann.
Und wie macht man das? Also war jetzt schon in vielen Vereinen unterwegs und da mangelt es überall an Ehrenamtlichen. Also gefühlt viele Positionen sind unbesetzt und so und jeder stöhnt so ein bisschen. Wie macht ihr das, dass ihr sagt, wir führen da Jugendliche schnell ran?
Ja, wir versuchen immer, also, dass sie nicht direkt überfordert sind, also vielleicht mal eine Trainingsgruppe oder zu zweit mal eine Gruppe oder dazu zu kommen zu einem Trainer oder auch mal bei kleineren Veranstaltungen. Wir machen ja öfter Turniere in Karlsruhe. Wir haben ein großes Jugendopen jedes Jahr mit über 250 Teilnehmern. Da fragen wir dann durchaus auch mal die älteren Jugendlichen, ob sie Lust haben, mal Schiedsrichter zu sein, statt selber mitzuspielen. Oder auch bei anderen Turnieren. Wir hatten jetzt schon zweimal in Karlsruhe ein RKST, ein regionales Kinderschachturnier. Das hat die DSJ eingeführt als Qualifikationsweg zur Deutschen Meisterschaft U8. Und das ist immer ein Wochenende und das ist nicht nur Schach, sondern viel Freizeitprogramm mit Ausflügen und das halt, klar, der Schach soll nicht zu kurz kommen, aber schon auch ein Ausgleich da ist, gerade für die sehr jungen Kinder. Und auch da gucken wir halt immer, dass wenn wir so 14 und 16 Jugendliche haben, dass wir die mal ansprechen und sagen, hey, hättest du nicht das Wochenende Zeit? Hast du Lust, irgendwie beim Freizeitprogramm mitzumachen oder als Schiedsrichter? Und die meisten finden es total toll, weil mal nur ein Wochenende, da verpflichtet man sich halt nicht gleich für jede Woche dreimal Training geben, sondern es ist halt mal nur ein Termin. Und so schaffen wir es eigentlich ganz gut, immer mal wieder ja, neue Leute zu engagieren und zu gewinnen und die dann auch längerfristig binden zu können.
Jetzt habt ihr ja eine solide Basis beziehungsweise hunderte von Mitgliedern. Wie ist es bei kleinen Vereinen, die vielleicht Mühe haben, überhaupt eine Jugendgruppe auf die Beine zu stellen? Da kommt mal jemand ins Training, sind drei, vier Leute da, dann hören wieder welche auf, dann schläft es wieder ein. Wie würdest du da vorgehen, wenn man da Ambitionen hat, aber nicht so richtig vorankommt?
Also ich glaube, wichtig ist Kontinuität und sich dann nicht unterkriegen lassen, auch wenn vielleicht mal nicht so viele kommen. Ich glaube, wichtig ist immer mal wieder, sich neue Aktivitäten zu überlegen, vielleicht mal so einen Ferienschachkurs zu machen, um so irgendwie neue Kinder dazu zu gewinnen. Als ich in Karlsruhe angefangen habe, waren es vielleicht so 15 bis 20 Kinder und Jugendliche. Das war 2008 und jetzt sind wir so bei ungefähr 150. Also wir haben uns verzehnfacht in der Zeit. Wow. Und ja, wir versuchen halt einfach recht viel anzubieten, ja, auch abseits vom Schachbrett. Wir fahren jetzt in den Herbstferien, in zwei Wochen machen wir mal so eine Schachfreizeit mit 4 Tagen. Da gibt's natürlich auch Schach und Training und Turniere, aber halt auch ein Fußball-Kicker-Turnier und wir gehen zu Experimenta und wir gehen ins Schwimmbad und abend gibt's ein Tandem-Turnier und einfach, dass die Kinder das gut in Erinnerung haben und so irgendwie das verknüpfen und ja, einfach gerne wiederkommen wollen.
Wie würdest du mir als Norddeutschen und jetzt inzwischen Ostdeutschen die Karlsruher Schachfreunde erklären? Was macht ihr alles im Breitensport, im Leistungssport? Wie viele Mannschaften habt ihr? Wie würdest du die Karlsruher Schachfreunde vorstellen?
Also wir haben inzwischen knapp 250 Mitglieder bei uns im Verein. Wir haben 12 Teams. Unsere erste Mannschaft spielt in der 3. Liga, also in der Oberliga Baden-Württemberg, ist aber eine reine Amateurmannschaft, also wir haben da keine bezahlten Spieler. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt diese Saison mit dem Stefan Löffler einen IM gewinnen konnten, der für uns spielt, weil Stefans Vater wohnt hier in der Nähe und er sagt, er ist eh mal ab und zu da und hat dann Lust, da auch zu spielen. Genau, und es geht aber runter. In Karlsruhe ist es die Einsteigerklasse, das ist die unterste Liga. Da haben wir im Prinzip 2 Mannschaften, das sind dann 2 Vierermannschaften. Wir hatten tatsächlich heute unseren ersten Spieltag und weil wir halt irgendwie viele Mannschaften in der gleichen Liga haben, gab es erstmal 4 Bruderduelle oder Geschwisterduelle, weil die alle gegeneinander spielen mussten. Genau, aber das ist einfach so der Wunsch ist, dass wir irgendwie in jeder Liga vertreten sind, ja, dass für jeden was dabei ist, egal ob Amateurspieler oder auch für die Besseren, auch gerade für unsere Jugendlichen, ja, die ja in der Regel immer stärker werden, gerade die etwas Ambitionierten, dass man halt da einfach in jeder Liga eine Spielmöglichkeit hat. Ansonsten gibt es ja ganz normal den Vereinsabend, das ist immer sehr, ich würde sagen, spielbetriebslastig, also es wird entweder geblitzt oder es gibt Schnellschach oder Vereinsmeisterschaft mit langer Bedenkzeit. Also da sind wir auch ganz, ganz gut aufgestellt. Und im Jugendbereich machen wir unwahrscheinlich viel. Wir haben viele Schach-AGs hier an Karlsruher Schulen und arbeiten da mit den Schulen zusammen. Darüber generieren wir natürlich auch neue Mitglieder. Aber es kommen jetzt gerade nach den Sommerferien, also wir haben jetzt ja seit etwa 4 Wochen wieder Schule, kommen ständig Anfragen von Eltern, ja, das Kind will unbedingt Schach spielen und können Sie mal vorbeikommen und das ist so ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Ja, ich würde fast sagen, man muss gar nicht mehr so viel machen.
Guck mal, da kommt schon eine Lobpreisung für dich rein von Walter Rädler. Ein Glücksfall wird gemacht.
Ja, wahrscheinlich ist es ja irgendwann, wenn man so die kritische Größe erreicht hat, auch so ein Selbstläufer, ne? Also wenn man dann googelt, dann findet man euch. Findest du noch Zeit fürs eigene Schach? Also freust du dich noch, wenn du mal ein Turnier spielen kannst? Oder ich weiß nicht, Frauenteams habt ihr wahrscheinlich auch, wenn du da mal am Brett sitzen kannst?
Genau, also ich bin Mannschaftsführer von unserer 5. Mannschaft. Wir hatten das ganz lange, die letzten Jahre wirklich als reines Frauenteam, aber im normalen Ligaspielbetrieb. Weil wir haben irgendwann mal unsere Frauenregionalligamannschaft etwas frustriert abgemeldet, weil man immer bis nach München oder Regensburg oder so fahren musste. Und das war irgendwie immer sehr weite Fahrtwege. Und dann haben wir gedacht, okay, wir melden das Team ab und spielen lieber hier in Karlsruhe im Bezirk. Und das hat immer für sehr großes Erstaunen gesorgt, ja, wenn man da so mit 6 oder 8 Frauen und Mädchen den Raum betritt und dann gucken so die Männer, die ja in der Regel eher bei den anderen Vereinen spielen, so, okay, was wollen die jetzt hier? Und es hat sich dann aber irgendwann natürlich rumgesprochen, ja, und dann hat sich da auch keiner mehr gewundert. Und ja, wir sind im Prinzip von der Kreisklasse C in die Bezirksklasse aufgestiegen, so Jahr für Jahr. Und die Saison ist etwas schwierig, also gerade weil es bei vielen beruflich entweder nicht mehr so klappt oder mit Kindern und dann können nicht mehr alle so regelmäßig spielen wie sonst. Genau, aber da spiele ich doch sehr regelmäßig. Aber für Turniere ist tatsächlich sehr wenig Zeit. Ja. Am Wochenende sind meistens irgendwelche Veranstaltungen, entweder vom Verein oder von der Schachjugend Baden oder jetzt am Wochenende war ich für die DSJ beim Mädchenschachkongress in Frankfurt, deswegen habe ich heute auch selber nicht gespielt. Also da bleibt tatsächlich fürs eigene Schach eher weniger Zeit.
Und hier wird auch noch das Karlsruher Jugend Open erwähnt, du hast gerade auch angesprochen. 250 Teilnehmer, das ist ja für ein normales Schachturnier schon groß, aber für ein reines Jugendturnier ist es ja Wahnsinn. Also wie stellt ihr das auf die Beine?
Genau, wir machen das jetzt seit, ich glaube, zum 13., 14. Mal, also immer jedes Jahr im Sommer. Wir haben während Corona 2 Jahre ausgesetzt und wir haben früher mal so ganz normal angefangen, U8, U10, U12, U14, U16 und hatten so das erste Jahr vielleicht so knapp 100. Natürlich spielen da viele Kinder aus unserem Verein mit. Wir haben auch in den Schulen Werbung gemacht. Und dann haben wir uns immer ein bisschen neue Sachen überlegt. Wir haben dann irgendwann mal angefangen mit einer ABC-Gruppe, wo nur Kinder mitspielen, die halt vereinslos sind. Dann haben wir angefangen, das aufzuteilen, weil wir festgestellt haben, okay, ist irgendwie ein bisschen unfair, wenn der Erstklässler aus der Schach-AG gegen den Neuntklässler aus der Schach-AG spielt. Also gibt es inzwischen 2 ABC-Gruppen, das halt quasi Grundschule und Kindergarten zusammenspielt und weiterführende Schulen zusammenspielt in einer Gruppe. Dann haben wir es nach oben hin erweitert, dass man jetzt auch in der U25 noch mitspielen kann. Da gibt es dann ein A- und ein B-Open für die etwas stärkeren, sodass es halt auch ja, einfach schachlich attraktiv ist und man halt gegen gute Gegner spielt. Wir haben es dann auch irgendwann mal nach unten erweitert, dass es nicht nur eine U8 gibt, sondern auch eine U6-Gruppe. Und weil wir da auch immer in dem Bereich sehr viel eigene Kinder haben, das ist dann immer ganz toll. Die spielen dann nur 5 Runden, damit es halt nicht so lange dauert. Aber die finden es immer super. Und da gibt es immer so, ich würde sagen, so 10 Kinder, die da mitspielen. Und so ist es halt über die Jahre gewachsen. Es ist halt sehr bekannt hier in der Region und die Schachjugend Baden hat zusammen mit der württembergischen Schachjugend eine Grand Prix-Serie. Da zählen halt verschiedene Schnellschachturniere zu und unseres halt auch. Und man kann halt, wenn man zu den verschiedenen Turnieren fährt, Punkte sammeln, also wie man das halt kennt. Und am Ende der Saison gibt es dann halt einen Gesamtsieger pro Altersklasse.
Wann fand das dieses Jahr schon statt oder findet das noch statt?
Dieses Jahr war es schon, also wir machen das immer im Sommer. Nächstes Jahr ist der Termin für so Mitte Juli geplant. Wir sind momentan auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, weil die Schule, die wir bisher hatten, ein bisschen zu klein geworden ist, beziehungsweise wir ein bisschen zu viele Teilnehmer hatten. Und deswegen sind wir gerade auf der Suche, wo wir es nächstes Jahr ausrichten können.
Okay. Lass uns mal ein bisschen in die Schachpolitik reingehen, ganz vorsichtig. Du hast den Badischen und den Württembergischen Schachverband erwähnt und da gibt es ja, schon seit längerem Gespräche über eine mögliche Fusion. Es gibt auch so gemeinsame Kommissionen, die schon inhaltlich zusammenarbeiten. Bist du da involviert? Hast du da einen Standpunkt? Wie sieht es da aus an der Ecke?
Involviert bin ich da nicht. Das ist die sogenannte 3+3-Kommission, die, wie der Name schon sagt, aus 3 badischen und 3 württembergischen Vertretern besteht. die werkeln da so vor sich hin und der Rest wird manchmal eingebunden, manchmal aber auch nur informiert. Ja, also die Schachjugenden sind da, glaube ich, sehr, sehr eindeutig positioniert, ist mein Gefühl, und tendenziell eher dagegen, so wie es aktuell geplant ist. Aber es fehlt da auch tatsächlich sehr an der Einbindung. Ja. Also bei uns ist es wichtig, dass wir einfach die Jugendlichen fragen, was sie gerne wollen. Und gerade so im Meisterschaftsbereich ist es natürlich so, dass wir auch Qualifikationsplätze haben zur deutschen Ebene. Und da ist es aktuell so, dass Baden seine Plätze hat und Württemberg seine Plätze hat und niemand Plätze hergeben möchte, wie man sich sicherlich denken kann. Und ja, es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und also ich kann persönlich für mich sagen, dass ich weder als Spielerin noch als Funktionärin irgendeinen Vorteil daraus für mich erkennen kann.
Hm. Na gut, es ist das einzige Bundesland, was zwei Verbände hat, ne? Und die Privilegien von zwei Verbänden genießt. Könnte man jetzt gegenargumentieren.
Klar.
Aber gut.
Ich bin da raus. Ich würde jetzt gerne was sagen, aber ich bin mir sicher, es wäre falsch. Deswegen nicht mein Thema.
Ja, dann schlag mal ein anderes Thema vor, Jordi.
Ja, sag mal, du hast doch immer so eine schlaue Liste mit aktuellen Themen.
Ja, also so weit sind wir ja noch gar nicht hier. Ich wollte noch ein, zwei Sachen über Christine. Du bist auch Schiedsrichterin, habe ich gelesen. Warst sogar mal Chefschiedsrichterin bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft. Was macht deine Schiedsrichterinnenkarriere?
Genau, ich habe angefangen. Ich habe 2009, ich bin 2008 nach Karlsruhe gezogen, nachdem ich mein Abitur gemacht habe zum Studium. Und ich hatte schon früher mal überlegt, einen C-Trainerschein zu machen. Und dann hat sich halt hier die Gelegenheit ergeben. Und zusätzlich zu diesem Trainerschein konnte man einen regionalen Schiedsrichterschein machen. Und dachte, ja gut, wenn ich das eh mache, kann ich das ja mal mitmachen. Kann man sicherlich mal gut gebrauchen. Und dann gibt es bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft ja auch immer ein U25-Turnier. Da habe ich zweimal mitgespielt und dann war ich zu alt. Aber ich fand die Veranstaltung so toll, dass ich dachte, okay, nächstes Jahr muss ich da wieder hin. Wenn ich nicht mitspielen kann, brauche ich halt einen anderen Weg. Und dann habe ich damals die Gabriele Hecker kontaktiert, die war immer für die Schiedsrichter zuständig und habe gedacht, hey, ich habe hier so einen regionalen Schiedsrichterschein und ich würde gerne beim Schiedsrichterteam mitmachen und ob sie denn da Verwendung für mich hätte. Und die fand das total super und hat dann gesagt, ja, ist kein Problem, und hat mich da aufgenommen. Und so bin ich dann bei meiner ersten deutschen Meisterschaft als Schiedsrichter gelandet. Und ja, dann ging es irgendwie recht schnell, dass ich dann gefragt wurde, damals vom Gerhard Riebe, der war nationaler Spielleiter, der war bei euch auch schon im Schachtalk mit seinem Kaiser-Trainingscenter, was ich denn so über den 3. Oktober machen würde. Da habe ich gemeint, ja, bisher habe ich da noch nichts vor. Ja, er wird noch jemand suchen für die deutsche Ländermeisterschaft. Das war dann also direkt der zweite Schiedsrichter-Einsatz für die deutsche Schachjugend. Und so hat sich das halt entwickelt. Dann bin ich irgendwann in den Arbeitskreis Spielbetrieb gekommen. Und dann war ich von 2019 bis 2021 auch nationale Spielleiterin. Und da wir inzwischen viele Jugendliche oder auch junge Erwachsene versuchen, als Schiedsrichter zu gewinnen, war es dann eben auch wichtig, dass ich sage, okay, ich mache da halt weiter. Ich gehe halt die nächsten Schritte, habe dann den Schiedsrichterschein zur nationalen Schiedsrichterin gemacht und dann auch zur viele Schiedsrichterin. Also von daher, ja, hat sich das halt so irgendwie ergeben.
Wahnsinn, was du alles machst. Und du bist auch mit Lob und Preis schon überschüttet worden. Hier goldener Cesso der deutschen Schachjugend 2013, silberne Ehrennadel der deutschen Schachjugend 2024, goldene Ehrennadel des Badischen Schachverbandes. Oh, das ist ja
ein
Bundesverdienstkreuz.
Stimmt. Aber ich habe ja vielleicht auch noch ein paar Jahre.
Ja, definitiv, hoffentlich. Was mich noch interessiert, bei euch gibt es ja auch so Bundesfreiwilligendienst oder FSJ oder sowas. Also das finde ich auch ein interessantes Konzept, dass man ja auch als Verein, ne, nicht nur als Verband, sondern auch als Verein jemanden anstellen kann, der quasi dann das Jugendtraining übernimmt, der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Wie groß muss man da sein als Verein? Was für Kriterien gibt es und wie kommt man an solche Leute ran?
Wir machen das jetzt seit 2016 Und damals wurde ich angesprochen von der Sarah Hund. Das war diejenige, die bei uns zum ersten Mal ihr BFD gemacht hat bei der Deutschen Meisterschaft. Die meinte, ja, sie macht jetzt bald ihr Abitur und sie hätte voll Lust danach in irgendwie ein Jahr sich mit Schach zu beschäftigen. Und ich hatte ihr mal erzählt, dass wir halt darüber nachdenken, so eine Bundesfreiwilligendienststelle einzurichten. Und sie meinte, sie würde es gerne machen. Dann haben wir gedacht, ja, prima, jetzt haben wir tatsächlich eine Kandidatin und die würde es gerne machen. Und dann haben wir da direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Und man muss sich da bewerben als Einrichtungsstelle und so ein bisschen beschreiben, was man denn vorhat, was man für Möglichkeiten hat, so jemanden einzusetzen, wie man den da beschäftigen kann und so weiter. Und das war auch echt problemlos. Genau, und seitdem schreiben wir das jedes Jahr aus und starten dann immer Anfang September, also gerade noch so in den Sommerferien, damit man so die ersten 2 Wochen sich erstmal zurechtfinden kann, bevor es dann gleich mit AGs und Training und so weiter losgeht. Und ein Verein braucht eigentlich nicht viel dafür. Also es ist so, dass jeder Freiwilliger ein Taschengeld bekommt. Da ist der Verein auch so ein bisschen in der Lage, selber zu entscheiden, wie viel er da zahlen möchte. Es gibt zwar Höchstgrenzen, die liegen aktuell bei 600 und ein bisschen. Man kann aber auch sagen, okay, das können wir nicht leisten, wir zahlen ein bisschen weniger. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viele Stunden derjenige dann im Verein macht. Also man kann das Ganze auch in Teilzeit machen und muss das nicht in Vollzeit machen. Man braucht halt jemanden im Verein, der so ein bisschen sich verantwortlich fühlt. Also das ist dann sozusagen der Anleiter, der Ansprechpartner für denjenigen ist. Bei Fragen und gerade wenn es darum geht, okay, was habe ich denn zu tun, welche Aufgaben und so weiter. Und man kann sich auch zusammenschließen, also es muss nicht unbedingt ein Verein sein, wenn man jetzt sagt, okay, so viel habe ich vielleicht gar nicht, weil es gibt vielleicht ein, zweimal die Woche Jugendtraining und ich habe so 2, 3 Schach-AGs und wie du schon sagst, da kann vielleicht mal einen Bericht schreiben über ein Turnier oder so für die Webseite oder wenn es eine Vereinszeitung gibt dafür oder mal am Wochenende die Kinder zu einem Turnier begleiten. Aber dann ist es auch schon möglich, dass man sich das aufteilt, also das gibt es auch. Und inzwischen ist es ganz schön, weil es in Deutschland schon einige Vereine gibt, die das machen und die das auch über die deutsche Schachjugend als Träger machen, sodass wir auch da so ein kleines Netzwerk haben. Also die Freiwilligen treffen sich tatsächlich einmal im Monat zu einer kleinen Videokonferenz, um sich auszutauschen und haben dann auch gemeinsame Seminare. Also übernächste Woche zum Beispiel ist in Hannover ein Seminar, da treffen sich dann alle Freiwilligen aus dem Schachbereich aus Deutschland und haben so ein kleines Einführungsseminar. Und aber auch die Leute, die in den Einsatzstellen die Anleiterfunktion übernehmen, da treffen wir uns auch einmal im Quartal online und können uns dann halt einfach austauschen. Und als wir damit angefangen haben, war es so eine Handvoll und inzwischen sind es halt so 15, 16 Freiwillige aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Vereinen, die da so einen Bundesfreiwilligendienst machen.
Ja, und tragen dazu zum Wachsen des Schachs bei, ne? Weil das sind ja Kapazitäten, die man da sinnvoll nutzen kann. Hier kommt ein Kommentar rein von den Schachfreunden Neckarsteinach, dass der IM Adrian Knitzer auch mal die Stelle hat. Johnny, da klingelt sofort bei mir bei dem Namen Herbst Open Deizesau. Letztes Jahr habt ihr euch doch den Sieg geteilt, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Genau, wir haben uns den Sieg geteilt. Wir sind zusammen Erster geworden. Und ich bin der Meinung, also weil ich habe in letzter Zeit zweimal gegen ihn gespielt. Einmal in Baden-Baden habe ich gegen ihn verloren und ich glaube, in Deizisau habe ich gegen ihn gewonnen. Zumindest bin ich mir da relativ sicher. Und kann ich mir gut vorstellen, dass der das gemacht hat, weil der, glaube ich, eine sehr soziale Ader ist, ein super lieber Typ, ist immer eine Freude. Ich habe den jetzt gerade bei dem IM- und GM-Turnier der deutschen Schachjugend in Erschenschwick wieder gesehen, wo er das GM-Turnier gespielt hat. Und übrigens, also der Kommentar da drunter, ich weiß nicht, ob du den nochmal einblenden kannst, das ist nämlich aus meiner Zeit beim Hamburger Schachclub, die das ja schon seit jeher machen, mit dem, früher hieß das FSJler, jetzt heißt das BFDler oder so, dass dieser Ansprechpartner super wichtig ist, weil das ist keine, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen billige Arbeitskraft, sondern das sind auch immer mal wieder Jugendliche, die wirklich angeleitet werden müssen, um die man sich intensiv kümmern muss, die auch mal vielleicht auch mal Schwierigkeiten machen oder so. Und diese Ansprechperson, das ist sozusagen nicht nur ein Feigenblatt, sondern der hat wirklich dann auch was zu tun. Aus meiner Erfahrung zumindest von damals.
Ja.
Ja, genau. Der Adrian war quasi der zweite nach der Sarah, der das gemacht hat. Das war 2017 und damals war er noch kein IM und ich glaube auch noch kein FM. Da war er noch auf dem Weg dahin. Genau, aber es ist ja schon auch eine Weile her. Und ja, das war einfach super. Ja. Er hat sich da mit den Kindern gut verstanden und hat das auch, also ich meine, es ist natürlich toll, wenn man jemanden hat, der so spielstark ist, aber das ist gar nicht unbedingt so das Wichtigste. Ja, eigentlich ist es eher wichtig, dass man jemanden hat, der halt pädagogisch gut mit den Kindern umgehen kann. Gerade so in den Schach-AGs, die wir haben, die ja sehr viel im Grundschulbereich sind, ist es einfach wichtig, dass man da gut auf die Kinder eingehen kann und denen einfach den Spaß am Schach vermittelt. Ja, und da spielt die Spielstärke gar nicht so die größte Rolle. Und es gibt tatsächlich immer noch, also sowohl BFD als auch FSJ, da gibt es ein paar, ja, kleine Unterschiede, was man da machen kann, auch was man inhaltlich machen kann. Es wird also tatsächlich beides angeboten, aber ja, der HSK macht das schon sehr, sehr lange und inzwischen gibt es halt mehrere Vereine in Deutschland, die das machen und das ist echt eine tolle Sache. Es ist leider nicht so verbreitet, also viele wissen das auch gar nicht. Ich spreche öfter mal mit Jugendlichen und frage die, hey, jetzt ist da nicht Lust, so, wow, das geht und das wusste ich ja gar nicht und das ist immer schon... ja, ganz spannend, dass sich das gar nicht so rumspricht.
Bevor wir zum Aktuellen kommen, Schach-Europameisterschaft und so weiter, vor ein paar Wochen war zu lesen, dass du bei der deutschen Schachjugend anfängst im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich. Okay, dann erzähl genau, was wirst du dort machen?
Genau, ich habe tatsächlich schon angefangen und zwar am 1. Oktober im Bereich Veranstaltungsmanagement bei der deutschen Schachjugend. Und habe da jetzt sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht. So wie Jonathan vorhin schon sagte, er hat da schon immer Geld mit verdient, ich bisher nicht. Aber das ändert sich dann jetzt. Und genau, da geht es halt im Großen und Ganzen darum, hauptsächlich den Vorstand bei Veranstaltungen, bei Planung von Veranstaltungen zu unterstützen. Wir sind jetzt gerade dabei, die deutschen Vereinsmeisterschaften zu planen, die immer zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden. Es sind halt 8 Altersklassen an verschiedenen Orten und da muss man halt Ausschreibungen erstellen und dann melden die Teams ihre oder die Vereine ihre Teams und so weiter. Also da gibt es halt viel zu tun. Dann hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dieses Wochenende war der Mädchenschachkongress, da hatten wir knapp 40 Teilnehmer, da waren wir in Frankfurt und da ging es dann auch darum, okay, was muss man vor Ort alles tun, was brauchen die Referenten, gibt es irgendwelche Probleme zu klären. Ich hatte selber einen Vortrag, den ich gehalten habe. Einfach so das Rahmenprogramm abzustecken und da einfach für eine gelungene Veranstaltung zu sorgen.
Sehr schön, ehrenvolle Aufgabe. Und dann kommen wir jetzt zum aktuellen Blog. Johnny, Frage an dich, wie sehr leidest du mit den deutschen Herren bei der Schach-Europameisterschaft?
Ja, über die Phase des Leidens bin ich schon hinweg. Also es gibt ja auch mal so diese verschiedenen Phasen des Trauerns. Also diese Phase, wo es weh tut, ist fast schon wieder vorbei, weil es tat einfach so viel weh bei dem, was da so an Ergebnissen produziert wurde. Ja, läuft nicht, ne? Also wir haben eben, glaube ich, gerade nochmal die Tabelle, bevor wir auf Sendung gegangen sind, kurz geschaut, dass Deutschland vielleicht noch mögliche Medaillenchancen hat. Aber die Ergebnisse sind bei den Männern natürlich absolute Vollkatastrophe. Größere Freude löst da das Ergebnis der Frauen aus, die sich jetzt nach der Niederlage von Polen gegen Ukraine auch wieder im Kampf um Gold befinden. Und deswegen ich schaue natürlich, wie die Männer spielen und so, aber mein Fokus und mein Daumendrücken und mein Mitfiebern hat sich komplett auf die Frauen fokussiert.
Christine, wie ist es bei dir? Wem drückst du die Daumen und wen verfolgst du?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, gerade so im internationalen Vergleich. Also im Vorfeld wird dann ja oft gesagt, ja, also jetzt gerade auch im offenen Turnier, ja, wir sind dann eins gesetzt und wir haben bestimmt super Chancen, Gold zu holen. Und ich glaube, das sorgt immer für einen recht hohen Druck, auch wenn es niemand so wirklich zugeben mag. Und also ich sehe das auch im Jugendbereich, also zusätzlich zu der Team-Europameisterschaft läuft ja auch gerade die Jugend-Einzel-Weltmeisterschaft. Und auch da ist es so, ja, wir haben viele deutsche Starterinnen, Jungen und Mädchen, die dabei sind, in der Altersklasse von U14 bis U18, weiblich und offen. Und da gibt es natürlich viele, die sind stark und die sind vorne weit gesetzt. Der Marius Deuer spielt zum Beispiel mit, aber also richtig gut läuft sie halt nicht. Und ich habe oft den Eindruck, dass sie so im internationalen Vergleich durch hohe Elo-Zahlen immer recht weit vorne gesetzt sind. Aber klar, so hin und wieder gibt es auch mal einen Erfolg, aber nicht so richtig oft. Deswegen habe ich da meistens nicht so die großen Erwartungen.
Aber ich glaube, da muss man einen Unterschied machen, also bei Jugendlichen und Erwachsenen. Also ich glaube, bei Erwachsenen, wenn wir jetzt diese Erwachsenenkonkurrenz bei den Männern sehen, da ist die Vergleichbarkeit, weil die halt alle in denselben Turnieren mitspielen, deutlich mehr gegeben als bei Jugendlichen, wenn da aus den osteuropäischen Ländern einfach die Elo-Zahlen gar nicht so da sind, dass die durch die Decke gehen können. Und die Deutschen halt in irgendwelchen internationalen Turnieren gegen ältere Menschen und so weiter spielen, dass da ein Gefälle ist, ist, glaube ich, klar. Und ich, aus meiner Sicht, große Mannschaften und große Spieler werden besonders dann gut, wenn der Druck hoch ist. Also wenn das Argument sozusagen ist, ja, der Druck war zu hoch, dann ist man kein, also dann ist man, die sind alle fantastische Schachspieler, aber richtig, richtig gute Sportler sind immer dann besonders gut, wenn der Druck am höchsten ist. Und das hat zumindest dieses Mal leider nicht geklappt. Ich bin mir sicher, die werden da alle draus lernen und wir werden noch viel Spaß mit der Mannschaft haben und haben immer noch ganz viel Spaß mit Matthias Bühlbaum und bald geht der World Cup los, wo sich hoffentlich unsere Deutschen auch ganz weit nach vorne spielen. Aber ja, das war ein bisschen schade irgendwie, dass es hätte so zur guten Stimmung gepasst, dass jetzt gerade zumindest, dass es jetzt noch um Gold geht. Die müssen ja nicht mal Gold gewinnen, aber dass es zumindest noch um Gold geht. Hätte mich gefreut.
Ja, und bei den Frauen, also ich finde es halt super. Ich glaube, die Stimmung im Team ist auch einfach gut und das beflügelt ja. Ja. Wenn es gut läuft, dann spielt man ja auch gleich irgendwie besser und ich fände es schön und ich glaube, fürs deutsche Schach wäre es halt super, wenn es da auf jeden Fall vorne noch für eine Medaille reicht und sich da vorne halten können.
Ich habe hier mal eine Stellung gezeigt, also wer es auf YouTube sieht, von der Hanna-Marie Kleck in ihrer Partie gegen die starke Rumänin wie heißt sie?
Michaela
Sandu. Das war nicht die Bulmaga, genau, die Nara Wagner hat. Das ist hier die Michaela Sandu. Und ja, Johnny, ich weiß nicht, du siehst das bestimmt sofort, was hier die.
Ja, ich habe es aber auch heute auch schon gesehen. Wie gesagt, ich verfolge es halt auch, ne? Okay. Springer DE8, gefolgt von Dame schlägt H7 Schach.
Genau, und jetzt hier diese schöne Dame schlägt H7.
Und wenn für Hanna-Marie freut mich das übrigens doppelt. Also A ist Hanna-Marie, genau wie Christine, jemand, der sich also unglaublich im Schach engagiert, also wirklich da rauf und runter Turniere organisiert und was weiß ich. Und ich glaube auch die letzten Mannschaftsturniere nicht immer so einen einfachen Stand hatte von den Ergebnissen her. Und ich weiß, wie viel ihr das bedeutet, selber Schach zu spielen und gut Schach zu spielen. Und dass sie jetzt so eine absolut tragende Säule der Mannschaft ist, ist, glaube ich, nicht ihr erster wichtiger Punkt. Freut mich so von ganzem Herzen für sie, dass sie das so ein wichtiger Teil einer durchweg gut spielenden Mannschaft ist.
Ich glaube, sie ist gerade Topscorerin, kann es sein? Hat sie 4 aus 6 oder so?
Ja, das kann gut sein. Ja.
Sie hat 7 Runden gespielt.
Ja, aber die setzt ja auch mal aus.
Einmal ausgesetzt, so.
Ja. Ja, kann sein. Ich weiß nur von Vincent Keimer, der hat 5,5 aus 7. Das ist auch richtig stabil an Position 1. Bei den Frauen weiß ich es nicht, aber die müssen alle relativ guten Score haben, ne? Also,
ja.
Ja, richtig, richtig schön, dazu zu gucken. Schauen wir mal, wie es am Ende ausgehen wird.
2 Runden noch. Und es wird auch, also es wird super spannend, weil die haben jetzt ja, glaube ich, alle mehr oder weniger gleiche Mannschaftspunktzahl. Da wird es super spannende Fernduelle geben. Wer da die Nerven behält. Untereinander hatten die sich, glaube ich, alle schon. Also die Polen, die Ukrainer und die Deutschen, die haben, glaube ich, alle schon untereinander gespielt. Das heißt, jetzt geht es gegen auch ein bisschen Losglück. Ja, also wer bekommt vielleicht eine starke Mannschaft, die am Anfang schwach gespielt hat und jetzt wieder nach vorne gespült wird. So ein bisschen wie die Deutschen bei den Männern. Oder wer bekommt dann vielleicht eher den Außenseiter, der gerade ein gutes Turnier hat. Also das wird, glaube ich, mega spannend. Und es freut mich übrigens, dass Sai Fimenko so einen tollen Einstand hat, der auch ein ganz toller Typ ist und als neuer Bundestrainer Frauen da jetzt direkt erfolgreich ist.
Ja, dann vielleicht, Christine, du hast es angesprochen, Jugendweltmeisterschaft in Albanien. Müssen wir uns da ein bisschen Sorgen machen um das Abschneiden der Deutschen? Also es gibt ja ganz viele Kategorien, U14, U16, U18, männlich, weiblich. Ich weiß gar nicht, wo es losgeht. U12 gibt es auch? Weiß ich nicht.
Ja, aber es ist auf 2 Turniere aufgeteilt, weil es halt einfach immer größer geworden ist über die letzten Jahre. Und im Prinzip spielt U8, U10, U12 immer an einem anderen Termin als dann U14 bis U18.
Ah, okay. Der beste Deutsche ist momentan auf Rang 12, Alfred Nemitz bei U14. Ganz viel Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan vorne. Also diese Länder. Deutschland, ja, man muss sagen, abgeschlagen. Wie kann man sich das erklären? Oder ist das zu hart ausgedrückt?
Ja, ich würde sagen, das ist noch zu hart ausgedrückt. Also manchmal liest man ja auf der Schachbundseite so, ja, unsere Goldhoffnung. Und dann ist man ganz traurig, wenn es zu keiner Medaille reicht. Aber ja, ich hatte es ja vorhin schon kurz angerissen. Ich glaube, im Jugendbereich ist es relativ schwierig. Gerade bei den Jüngeren, weil wir halt viele Länder haben, die da halt auch große Konkurrenz haben, wo Schach halt einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja, hier gehen die Kinder in der Regel zur Schule, machen irgendwie einen Abschluss und versuchen halt nebenher noch das mit dem Schachtraining unterzubringen, ja, spielen dann öfter mal ein Turnier. Man braucht dann aber auch immer schulfrei und so. Und das ist, glaube ich, einfach ganz anders als in anderen Kulturen. Ja, wenn man sich einfach schon viel früher noch auf Schach fokussieren kann und jeden Tag 6, 7, 8 Stunden Zeit hat, dann glaube ich schon, dass man einfach viel schneller, noch viel besser wird.
Und also wenn man ehrlich ist, also ich inzwischen mache ich das ja nicht mehr. Früher war ich ja ständig als Trainer bei solchen Jugendmeisterschaften unterwegs. Und diese Analyse oder diese Feststellung, dass wir da ständig Elo-Punkte verlieren, hat ja schon einen riesigen Bart. Also es war ja schon immer so. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Argument ist, dass nur weil etwas immer schon so war, dass man das akzeptieren muss. Aber es hat eben, wie Christine richtigerweise sagt, auch einfach mit Dingen zu tun, auf die wir ganz bewusst verzichten. Nämlich, dass Kinder bei uns auch noch ein anderes Leben haben können als nur Schach und eine Schulbildung bekommen, die über die absoluten Basics hinausgeht und nicht schon mit 8 entschieden wird, dass jemand Schachweltmeister werden muss. Und da ist der Preis von ein paar verlorenen Elo-Punkten dann an der einen oder anderen Stelle auch, glaube ich, gut investiert.
Ich glaube übrigens, dass wir mit der Karis Peklau in der U18W noch jemanden haben, der noch weiter vorne ist als der Alfred. Ich meine, die wäre sogar aktuell Top 5.
Okay, dann irgendwo habe ich eine Liste gesehen, dann ist das mir untergegangen. Tut mir leid.
Macht ja
aber nichts. Gut, wir werden es am Ende sehen und drücken die Daumen. Hier kommt noch ein Hinweis rein im Chat, ob wir schon über Igor Kovalenko gesprochen haben. Die Ukraine ist ja in der Tat bei den Frauen auf Platz 2 und bei den Männern auf Platz 1 momentan. Und Igor Kovalenko hat ja schon vor der aktuellen Bundesliga-Saison, gab es schon ein Interview mit ihm, weil er mehrere Jahre Frontsoldat war in der Ukraine und jetzt wieder ja zum Schach zurückgekehrt ist, muss man sagen. Bundesliga spielt für Firnheim, glaube ich, und jetzt auch bei der Europameisterschaft. Ich habe es nicht verfolgt, aber offensichtlich spielt er ein hervorragendes Turnier mit einer 2900er Performance, steht hier.
Ja, ich glaube 5,5/6 oder so hat er gerade.
Die genaue Punktzahl kenne ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass er ständig gewinnt und ständig seine Mannschaft zum Sieg schießt. Also unglaublich starker Spieler, der hatte ja auch schon mal über 2,7, hat mal kurzzeitig für Lettland gespielt, als Schirov dort auch noch gespielt hat, hatte Lettland kurzzeitig mal eine echt gute Mannschaft mit den beiden und ist eine absolute Maschine, auch am Brett, so ein, also der absolut Vollprofi und freut mich für ihn, dass er da so gut spielt, nach all dem Leid, was da ja über ihn hineingebrochen ist und was er sicherlich durchgemacht hat.
Ja, dann gab es noch eine schöne Veranstaltung in St. Louis, und zwar Garry Kasparov und Vishy Anand haben gegeneinander gespielt im Schach 69. Christine, hast du das verfolgt? Interessieren dich diese zwei Spieler?
Also verfolgt habe ich es tatsächlich nicht. Ich sag mal so, die großen Events, die kriegt man natürlich schon mit. Das jetzt tatsächlich nicht. Ich finde es auch immer, wenn es nur so, ja, so Zweierkämpfe sind, das eher nicht so spannend. Ich finde es halt irgendwie besser, wenn halt mehr Leute mitspielen. Und ich meine, gut, Weltmeisterschaft ist was anderes. Ja, da sind es halt nun mal nur zwei. Das ist ja einfach dem System geschuldet. Und das verfolge ich dann natürlich schon. Aber ansonsten gucke ich jetzt nicht jeden Tag, oh, was läuft denn gerade wo und wo kann man denn zuschauen? Da reicht die Zeit einfach nicht.
Ja, war halt 30 Jahre nach dem WM-Kampf in New York, war das, glaube ich, ne? Sind sie wieder aufeinander getroffen. Und ja, Kasparov hat gewonnen, 13-11. Und mich hat es gewundert, weil Vishy Anand ist ja noch, ist auch nicht mehr so aktiv, wie er früher mal war, aber immerhin noch auf Platz 14 der Weltrangliste und teilaktiv. Und Kasparov, 62 Jahre, ist ja schon seit Jahrzehnten raus. dass der jetzt so stark spielt. Also Johnny, ich weiß nicht, hast du da, hättest du das gedacht, dass er da so eine Leistung erbringt?
Ja, also hätte ich, weil Anand gefühlt in letzter Zeit auch wirklich abgebaut hat. Ich glaube gar nicht, weil er jetzt schlechter ist, sondern weil er einfach nicht mehr trainiert und es ihm auch nicht mehr so wichtig ist. Der ist jetzt auch bei der FIDE unterwegs und widmet sich anderen Dingen. Und Kasparov, auch in diesem Alter, dem ist es halt nicht egal. Also Anand wird es auch nicht egal sein, so will ich das nicht sagen. Aber Kasparov hat eine ganz andere Aggressivität und dieses Hassen, dass jemand ihn schlägt, der Hass ist deutlich höher als bei Anand, glaube ich. Und deswegen hat mich das nicht gewundert. Mich würde übrigens deutlich mehr interessieren, wenn sich Kasparov mal wieder ein Jahr intensiv mit Schach beschäftigen würde und sich dann ins Weltschach wieder begeben würde, wie gut er dann noch sein könnte. Wäre er dann immer noch Top 10? Wäre er Top 20? Wie gut wäre er dann eigentlich noch? Von den anderen Events, die ich gesehen habe, wo er ja Blitz durchaus gegen die Weltklasse gespielt hat, würde ich das durchaus für möglich halten, dass er zumindest noch in die Top 20 schaffen würde. Und da zeigt sich einfach, was Garry für ein also wahnsinniger Schachspieler ist und eine Einstellung hat, die ja sehr gut ist.
Ich glaube nicht, dass er da noch Top 20 wäre der Welt. Ich glaube, die ganzen Engine-Spieler, die Jungen, die haben ihn da überholt. Also ich kann es mir nicht vorstellen.
Weiß nicht, würde ich widersprechen. Also ich glaube einfach, also auch wenn du die Ergebnisse siehst bei diesen Blitz-Events, und ich meine, das ist ja eine Generation, ich meine, die werden alle mehr Blitz spielen als Kasparov, der hält da ja einigermaßen mit. Also der ist ja, der spielt zwar seinen alten Schotten noch von vor 10 Jahren und 20 Jahren, aber es reicht halt für die Weltklasse. Also ja, es würde mich, aber das fände ich eine wirklich spannende Frage. Also ich bin mir meiner These gar nicht sicher, dass er so gut wäre, aber das fände ich mal wirklich spannend zu sehen, also wie jemand, der das Spiel einigermaßen verstanden hat, sozusagen gegen diese ganzen Produkte der Engine-Zeit performen würde. Das würde mich brennend interessieren. Ja. Aber hat er natürlich nicht nötig, warum sollte er das machen? Also ich meine, er hat ein schönes Leben, wieso soll er sich das nochmal geben? Aber das wäre was mich wirklich interessieren würde.
Ja, der ist ja auch politisch engagiert und so. Das wird er nicht mehr machen, aber ja.
Leider.
Hier kommt noch eine Frage rein. Warum war es nicht klassisches Schach, sondern Chess 960? Schade. Teilweise große Fehler bei Anand, schreibt der Thomas. Ja, wahrscheinlich war mehr Geld da für Chess 960. Ich weiß es nicht. Wobei da der Schachclub in St. Louis, die fördern ja nicht nur Chess 960, die fördern ja generell das Schach, ne? Haben sich jetzt auch nochmal, wie ich gelesen habe, das war ja immer ein recht kleines Areal, die haben jetzt umgebaut und haben da jetzt ein riesen Schachzentrum gebaut. Möchte ich auch nochmal irgendwann mal hin nach St. Louis und diesen phänomenalen Schachclub. Ja, warum nicht klassisches Schach? Ich weiß nicht.
Das
könnt ihr wahrscheinlich auch nicht beantworten.
Da will ja keiner von denen mehr spielen. Außerdem müssten die sich ja dann tatsächlich mit der Öffnungstheorie beschäftigen. Also das ist ja, die wollen sich, also beide wollen ja dann nicht zeigen, dass sie eigentlich sich gar nicht mehr mit Öffnungstheorie beschäftigen. Und also Chess 960, da kann man sich immer noch so ein bisschen aus dem Ärmel ziehen. Das ist, glaube ich, einfach das ist entspannter für die. Das ist einfach eine Frage annehmbar und angenehmer ist. Und außerdem, ich meine, dann machen die halt viermal Remis in irgendwelchen theoretischen Stellungen von vor 10 Jahren und da hat ja auch niemand was von. Und so gingen wenigstens die Punkte hin und her.
Ja. Ja, dann sind wir Kasparov, Schach-EM durch. Weiß nicht, ob wir die Vorgänge im Deutschen Schachbund aufgreifen wollen mit dem Abwahlantrag und so, aber
das ist doch für eine Vertreterin der DSJ das absolute Lieblingsthema. Wir gehen jetzt mal eine Viertelstunde irgendwie einen trinken und Christine lässt einfach mal dick mal los.
Ja, ich meine, das Thema DSB ist natürlich immer sehr, sehr heikel, auch in DSJ-Kreisen. Und also ich halte von diesen ganzen Politik und Machtgehabe generell sehr, sehr wenig. Also ich war ja zur Zeit im Vorstand, wo wir die DSJ ausgegründet haben als e.V. Und ich bin froh, dass das durchgegangen ist und dass wir da jetzt eigenständig sind und dass man sich da vom DSB ein bisschen trennen konnte, sage ich jetzt mal. Weil was da beim DSB teilweise abgeht, das führt nur zu Kopfschütteln bei mir, weil ich immer denke, so, es wäre schön doch, wenn es irgendwie um die Sache geht, aber immer wenn man denkt, jetzt ist es mal irgendwie ruhiger und man könnte mal wieder gut an Projekten arbeiten und das Schach voranbringen, kommt da irgendwie eine neue Sensation um die Ecke.
Ja, bleibt zu hoffen, dass sich das bald klärt, ne? Dass also wenn ich mir vorstelle, was passieren könnte, wenn die DSJ und der DSB gut zusammenarbeiten würden, dann wären ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass man da alles gemeinsam erreichen könnte. Und deswegen würde ich einfach fürs Schach hoffen, dass diese beiden wichtigsten Institutionen im deutschen Schach, zumindest was, sage ich jetzt mal, den Breitensport und angeht, da mal wieder eine gute Basis miteinander finden. Das wäre wirklich, da hätten wir wirklich alle was von. Also ja. Und sozusagen sich, also jeder hat ja, also ich meine, wenn man jetzt hier jemanden vom DSB hätte, der würde wahrscheinlich auch sagen, so, und dass man irgendwie mal sagt, so abgehakt, Vergangenheit ist Vergangenheit, jetzt konzentrieren wir uns, was vor uns liegt, das wäre schon eine feine Sache.
Wie stellt ihr euch denn vor, diese Welt, in der DSB und DSJ, also was käme da raus, was würden da für Aktionen laufen, was würde da gemacht werden?
Christine?
Also ich glaube schon, dass man von vielen Sachen profitieren könnte und auch Synergien schaffen, ja, also angefangen halt bei Turnieren und Meisterschaften, wo man halt wo man gucken könnte, okay, was kann man irgendwie zusammenlegen, wo könnte man halt auch gemeinsam was machen, ja, es gibt viele Ehrenamtliche auch, die beim DSB unglaublich aktiv sind und die da auch leider immer wieder verkrault werden und ich finde es halt furchtbar schade, ja, also ich glaube, wenn man sich mal tatsächlich um die Sache kümmern würde, um das Schach wieder in den Fokus stellen, könnte man da schon einiges auf die Beine bringen. Und das war ja früher häufig so, ja, der Mädchenschachkongress war früher mal ein Mädchen- und Frauenschachkongress zusammen von DSB und DSJ. Und ich fände es schon schön, wenn man da halt die Möglichkeit findet, auch wieder gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Wir haben das jetzt tatsächlich wieder versucht. Ich weiß nicht, ob euch das Frauenschachprojekt oder das Mädchen- und Frauenschachprojekt von DSB und DSJ was sagt. Es gibt jetzt seit Anfang des Jahres, wir haben da so eine kleine Arbeitsgruppe und es ging darum, versuchen herauszufinden, warum Frauen und Mädchen mit dem Schach aufhören und ob es Möglichkeiten gibt, die besser zu binden oder sie wieder zu gewinnen. Und wir haben da eine kleine Arbeitsgruppe gegründet. Es gab dann verschiedene Umfragebögen für aktive Spielerinnen, für Eltern, für Ehemalige, auch für Funktionärinnen. Dass man einfach mal so ein bisschen versucht herauszufinden, okay, was sind denn so die Gründe und woran liegt's denn? Und solche Sachen finde ich halt super, ja, wenn man sich da zusammensetzt und dann gemeinsam überlegt. Und aktuell machen wir jetzt so kleine Regionalkonferenzen, wo wir halt die Vereine auch ermutigen wollen, dass man sich austauschen kann. Wir hatten eine im September in Stuttgart und es sind aktuell noch zwei geplant. Eine in Oer-Erkenschwick, wo jetzt auch die Deutsche Ländermeisterschaft und das GM- und IM-Turnier war. Und eine Regionalkonferenz in Lehrte in Niedersachsen. Und unser Ziel ist einfach so ein bisschen, die Vereine aus der Region zu ermutigen, dahin zu kommen, sich mit uns auszutauschen, Ideen uns zu sammeln, was man für Mädchen und für Frauen für Projekte machen kann. Und ich finde es total wertvoll, diesen Austausch. Ja, und dass man sagt, okay, lass uns mal gemeinsam überlegen, wie können wir da das Mädchen- und Frauenschach in Deutschland weiter vorantreiben und wie können wir die Vereine auch einfach in dem Thema unterstützen.
Meinst du, dass das der Weg ist wieder zur Vertrauensbildung, dass man nicht direkt sagt, so, wir machen es jetzt überall in ganz enger Zusammenarbeit, sondern sich erstmal einzelne Themen raussucht, versucht, die gut zu einem Abschluss zu bringen und dann Stück für Stück wieder in diese Kooperation zu kommen?
Ja, ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen und insbesondere, weil es ja oft davon abhängt, okay, welche Leute sind denn da involviert. Ja, also für mich ist das immer sehr wichtig, wenn ich weiß, da sind Leute dabei, mit denen kann ich gut zusammenarbeiten und mit denen kann man auch irgendwie produktiv was schaffen, finde ich das immer viel wertvoller, als wenn ich von vornherein weiß, so, das ist einer, der will wieder nur diskutieren und da kommt am Ende nichts bei rum. Da ist mir dann doch einfach mal eine Zeit zu schade.
Kam denn bei diesem Mädchen-Schachprojekt, was du gerade erwähnt hast, ich glaube, das ist mit der Lilly Hahn, ne? Die da versuchen, Gründe rauszufinden, warum fangen Mädchen an, hören dann aber wieder auf oder so. Gibt es dann schon irgendwelche Zwischenergebnisse? Weil das würde mich auch interessieren. Das ist bei uns im Verein ja auch so und wahrscheinlich in allen Vereinen, ne? Dass halt im Schulschach sind es, mit, also mindestens mal 50% Mädchen, würde ich sagen, bei mir im Kindergarten auch. Aber bei den Jugendlichen fast gar keine mehr. Und das muss ja irgendwelche Gründe haben. Was sind da die Zwischenergebnisse?
Genau, also wir hatten, wie gesagt, schon die erste Regionalkonferenz, das war im September in Stuttgart, und haben so die Ergebnisse, die wir bisher gesammelt haben, dort vorgestellt. Und ich fand es total spannend. Ja. Wir haben erstmal so ein bisschen so die Mitgliedsdaten ausgewertet, um uns mal ein Bild zu machen, okay, wie ist denn so die Verteilung von Männern und Frauen. Was ich ganz spannend fand, ist, dass zum Beispiel bei den Männern, also bei den Jugendlichen gibt es bei beiden einen Peak, bei Mädchen und bei Jungs, aber bei den Männern gab es nochmal so einen Peak um die 60. Also so, wenn man halt in Rente geht, da gibt es einige, ja, die halt nochmal irgendwie wieder in den Schachverein eintreten. Bei den Frauen gibt es einfach gar nicht. Ja? Also da gibt es halt die Kurve, die wird immer weniger, und irgendwann so um die 100 gibt es halt keine Spielerin mehr, aber da fehlt halt dieser Peak total. Ja? Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Zielgruppe, wo zum Beispiel wir im Verein auch fast nichts für machen, ja. Und ich glaube, gerade so Frauen, die in Rente gehen, die vielleicht dann auch eher ein neues Hobby suchen oder auch mal gerne neue Kontakte knüpfen würden, ich glaube, da kann man durchaus ansetzen und die auch fürs Schach gewinnen. Und ich glaube, da hätten auch ziemlich viele Interesse. Wir machen bei unserem Verein einmal im Monat einen Frauenschachabend. Das machen wir jetzt seit knapp 3 Jahren, und da treffen wir uns immer hier in Karlsruhe in einem Restaurant und spielen da einfach ein bisschen Schach gegeneinander. Und da kommen öfter mal Frauen vorbei, die sagen, ja, sie sind jetzt gerade in Rente und sie gucken mal, was sie jetzt so machen können mit ihrer ganzen freien Zeit. Und sie wollten mal einen Ort finden, wo man einfach mal so locker gegeneinander Schach spielen kann. Ja, und das finde ich total super, sowas. Und ich glaube, da müsste es halt einfach viel mehr Initiativen geben.
Aber ist das nicht so typisch klischeehaft? Also wenn Frauen Schach spielen sollen, dann muss es Kaffee und Kuchen geben? Also das...
Ja, wenn es funktioniert, also man kann ja nur nicht wegen politischer Korrektheit die Dinge, die funktionieren, irgendwie nicht machen.
Also es muss gar nicht Kaffee und Kuchen sein, ja, aber ich glaube, also wenn ich mir das vorstelle, ich meine, wir haben den Glück, wir spielen halt unser Vereinsabend nicht, ist nicht in so einer verruchten, dunklen, verrauchten Kneipe, aber da hätte ich schon mal keine Lust, als Frau hinzugehen, ja. Ich meine, die Zeiten sind Gott sei Dank, oder ich bin nicht vorbei, aber viele Vereine haben das Gott sei Dank nicht mehr. Aber es ist schon so, ja, und dann komme ich in so einen Raum und dann sitzen da vielleicht 10, 20 Männer und da guckt mich niemand an und keiner spricht mit mir, da werde ich wahrscheinlich nicht mehr hingehen, wenn ich mich da nicht irgendwie wohlfühle. Und genau, ich glaube auch dieser Punkt, Frauen oder Mädchen brauchen andere Mädchen und Frauen brauchen andere Frauen, ist schon ganz wichtig. Ich meine, natürlich mag ich auch die Männer bei uns im Schachtel, so ist jetzt nicht, aber wenn man neu ist und so Anschluss sucht, glaube ich, ist das schon wichtig, dass man da einfach auch, ja, weibliche Vorbilder hat und jemand da ist, der sich um einen kümmert.
Ja, Chani, wir müssen noch, achso, Christine?
Genau, also das war das eine, und dann haben wir tatsächlich auch die Leute, die aufgehört haben, gefragt, was denn die Gründe dafür waren, weil das war das andere, was wir ganz spannend fanden. Und die Gründe sind einfach sehr vielseitig. Also es gibt nicht diesen einen Grund, ich habe aufgehört, weil, sondern es gab halt mehrere Sachen, die da eine Rolle gespielt haben. Angefangen von, ja, die Schule war irgendwie wichtiger und hat mehr Zeit in Anspruch genommen. Ich habe während Corona aufgehört. Ich habe eine Familie gegründet und mit Baby ist halt gerade keine Zeit. Aber ich fange vielleicht wieder an, wenn das Kind dann in die Schule kommt oder auch mit Schach anfängt. Also da sind die Gründe sehr, sehr vielseitig. Und ich glaube, genauso vielseitig wie die Gründe, warum Leute aufhören, müssen die Aktionen sein, die man halt versucht, ins Leben zu rufen, um die Leute zu halten. Ja, da gibt es halt nicht das eine Rezept. Und wenn man das macht, dann kommen plötzlich irgendwie 20 Mädchen und Frauen, sondern man muss halt immer mal wieder verschiedene Aktionen planen und Sachen ausprobieren und gucken, was halt gut klappt, und da am Ball bleiben.
Ja, schade, wenn es ein Grund wäre, ne, dann könnten wir ihn auch abstellen, aber ja, so einfach ist es nicht. Ja. Johnny, bevor wir aufhören, müssen wir noch darüber sprechen. Du bist fremdgegangen.
Nee.
In einen anderen Schachtalk, meine ich natürlich.
Meine Frau hat heute Geburtstag. Wenn ich ihr damit um die Ecke komme, dann...
So war es natürlich gemein. Nicht gemeint.
Ja, keine Sorge. Genau. Ja, ich war bei Blumecke. Bei Sonja Blume und Katharina Reinicke und habe da einen ganz wunderbaren Podcast mitmachen dürfen, genau.
Genau, an der Stelle mal sei das mal erwähnt. Die Katharina war ja schon da und Sonja, genau. Falls du das hörst, dich habe ich auch angefragt, musst nur noch antworten.
siehste, ja. Das war ein durchziehendes Thema, dass wir das verpasst haben.
Und ihr habt habt den Königswurf von Nakamura, ne? Da hast du nochmal.
Da habe ich nochmal das so Revue passieren lassen, was wir mit Wilhelm Helm besprochen haben. Und Sonja war da, glaube ich, mehr auf meiner Seite. Und Katharina, die natürlich aus dem Social-Media-Bereich kam, hat das, glaube ich, ein bisschen mehr abgefeiert. Also war da mehr auf deiner Seite, aber ihr seid ja auch beide Social-Media-Menschen sozusagen. Ja, genau.
Und Christine, bist du die Traditionalistin oder fandst du das cool mit dem Königswurf?
Ja, ich glaube, ich bin eher auf der traditionellen Seite, was das angeht.
Ja, okay, auf der Seite des Respekts und des Miteinanders. Ja. Sehr gut, okay. Ja, prima, wir haben schon fast eine Stunde und haben uns vorgenommen, dass wir es unter einer Stunde halten. Und es gibt ja noch den Hinweisblock, nämlich auf das Herbst Open Deizesau, das haben wir schon erwähnt, vom 24. bis zum 27.10. Dann ist mir noch ein Anliegen, auf den Deutschen Schulschachkongress in Dormagen hinzuweisen, vom 7. bis zum 9. November, wo man sich noch ein paar Tage lang anmelden kann. Natürlich Schachprodukte im Chess Tiger Shop. Und Johnny, du machst auch noch zwei Seminare, vielleicht da noch zwei Worte dazu, genau. worum geht es?
Für die alle, die dieses vom 7. bis 9. November da nicht machen wollen, ich mache am 8. und 9. November ein Seminar in unserem Trainingscenter in Bad Soden, genauso zum Thema Basic Endspiele, genauso wie eine Woche zuvor Arthur Yusupov, der ein Seminar am 1. und 2. November macht. Dann helfe mir mal mit den Dezembertagen aus. Ich glaube, 13. und 14. Dezember mein Seminar zum Thema englische Eröffnung auf sozusagen. Ich hatte das da schon mal gemacht in Bad Soden in unserem Trainingscenter. Aber es gab so viele Nachfragen von Leuten, die nicht konnten, die das auch gerne nochmal mitmachen wollen. Und dann habe ich jetzt das Seminar nochmal ein bisschen umgemodelt, damit auch die was davon haben, die schon da waren. 13. und 14. Dezember und dann am letzten Wochenende vor Weihnachten macht dann Michael Prosikin nochmal etwas zum Thema Verbesserung.
Vorteilsverwertung,
genau. Also da sind wir gut unterwegs noch für den Jahresabschluss. Und das kann man alles einfach direkt buchen unter chess-tigers.de.
Prima. Dann haben wir das auch erledigt. Große Empfehlung.
Darf ich mich noch anschließen an den Werbeblock?
Ja, bitte.
Genau, Michael hat gerade schon den Schulfachkongress genannt. Wir sind jetzt bei knapp 100 Teilnehmern. Das wird also eine super Veranstaltung. Alle, die da im Bereich Schulschach aktiv sind, das wird auf jeden Fall super. Ich hatte schon die beiden Regionalkonferenzen genannt zum Thema Mädchen- und Frauenschach, wo wir halt über die Projekte sprechen wollen. Da haben wir einmal am 25.10., also schon sehr, sehr bald. Das ist in Erkenschwick und dann im November und zwar am 23. November in Lehrte die beiden Konferenzen. Und wer mal was Neues ausprobieren will, die DSJ bietet Anfang Dezember den Vielfaltskongress an. Also da geht es sehr viel um Inklusion und solche Themen und der findet in Hildesheim statt vom 5. bis zum 7. Dezember. Auch dafür kann man sich noch anmelden.
Und hier kommt noch im Chat ein weiterer Hinweis rein, die offene baden-württembergische Familienmeisterschaft. Ist es baden-württembergisch? Ja, ne? Ja. Am 15.11. in Steinsfurt. Also Termine. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, dass im Schach zu wenig los sei aktuell. Und wir haben ja auch noch ganz tolle Highlights, Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaft am Jahresende und
World Cup
vorher noch, ne, wo noch drei Plätze fürs Kandidatenturnier zu vergeben sind. Also es bleibt spannend. Prima. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Und alles Gute für eure weiteren Projekte jeweils. Und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Danke gleich für alles. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. So.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.